Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Wir sprechen heute über die AfD, die sich gerade mit Vetternwirtschaftsvorwürfen und mit einem Machtkampf im Landesverband Sachsen-Anhalt beschäftigen muss. Also ausgerechnet in dem Bundesland, wo im September gewählt wird und die AfD sich angesichts von Umfragewerten an der 40%-Marke so nah an der Macht wähnt wie noch nie zuvor. Wir fragen uns heute mit Blick auf dieses Superwahljahr mit 5 Landtagswahlen, wo steht die AfD? Mein Name ist Martina Mescher, ich arbeite im Politikteam der Wochentaz und bei mir sind
Anne Fromm, ich leite das Ressort Reportage und Recherche in der Taz.
Gerhard Joswig, ich kümmere mich im Parlamentsbüro um die AfD.
Und ich bin David Muschenis, ich bin der Cory aus Sachsen-Thüringen und Sachsen-Anhalt.
Diese Woche war ja sehr AfD-nachrichtenlastig. Ich hatte den Eindruck, so viele Nachrichten zur AfD gab es schon lange nicht mehr. Gerhard, ging dir das auch so?
Tatsächlich schon, beziehungsweise eigentlich ist da immer eine große Schlagzahl, da passiert unglaublich viel, aber diese Woche oder die vergangene Woche war schon nochmal extremer, weil es eine Vielzahl von Nachrichten gab. Genau, du hattest es bereits schon angesprochen, es gibt massive Vorwürfe der Vetternwirtschaft, die tatsächlich auch nicht nur presseöffentlich für Furore sorgen, sondern auch innerhalb der AfD-Anhängerschaft und mutmaßlich auch Wählerschaft. Die AfD wirft anderen Parteien immer vor, Beutegemeinschaften zu sein, sich zu bereichern auf Kosten des Staates. Und in Sachsen-Anhalt zeigt sich derzeit besonders groß wie unter einem Brennglas, dass sie selber das am besten kann, offenbar. Und dort gab es eine Art System. Einige Medien nannten es das System Siegmund, nach dem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund, in dem systematisch Angehörige angestellt wurden in Parlamentsbüros. Also zum Beispiel der Vater von Siegmund arbeitet für einen Bundestagsabgeordneten, ebenfalls aus Sachsen-Anhalt, und soll dort 7.700 Euro verdienen, also sehr viel Geld. Im Gegenzug sind in Sachsen-Anhalt in Landtagsbüros andere Angehörige von weiteren Abgeordneten eingestellt. Rechtlich ist das alles nicht illegal, über solche Überkreuzanstellungen. Allerdings hat es ein Geschmäckle, wie Tino Kupala sagt und wie er auch gesagt hat in der Talkshow jetzt bei Karin Mioska, und zwar selbst in der AfD-Anhängerschaft. Also weite Teile des Vorfeldes sind erzürnt. Kubitschek schrieb einen erbosten Aufschlag, wo er davon schrieb, dass man jetzt aufräumen müsse und dass man das nicht übertünchen kann. Höcke mahnte zur Wachsamkeit und man weiß noch gar nicht so richtig um das Ausmaß, ehrlich gesagt. Also es gibt da eine Schlammschlacht in Sachsen-Anhalt, wo sich verschiedene Leute, die, so sieht es von außen aus, Teil einer solchen Beutegemeinschaft war, wie die AfD immer bei den anderen vermutet hat, und die aber jetzt sich gegenseitig beschädigen wollen. Also da wird irgendwie mit harten Bandagen gekämpft und nach kommen so Informationen aus den offenbar prall gefüllten Giftschränken nach draußen. Und das zieht natürlich die AfD Sachsen-Anhalt in erhebliche Mitleidenschaft. Und weite Teile der Anhängerschaft, der Mitgliedschaft und auch der Bundesvorstand schauen so ein bisschen wie gelähmt zu, weil man weder weiß, was als nächstes kommt, noch weiß, wie groß das Ausmaß ist. Und vielleicht noch ein Mord zum Ausmaß. Jetzt hat sich innerhalb der letzten Woche schon gezeigt, dass sich das auch keineswegs auf Sachsen-Anhalt beschränkt. Es gibt auch Fälle von möglicher Vetternwirtschaft im EU-Parlament. Darüber haben wir diese Woche berichtet. Da hat zum Beispiel eine Abgeordnete oder die Tochter einer Abgeordneten, nebenbei identitären Aktivistin, die Tochter der Abgeordneten Reinhild Bösdorf, arbeitet bei einem Fraktionskollegen, ebenso die Ehefrau des Jean-Pascal Hohm, der Sprecher der neu gegründeten Jugendorganisation Generation Deutschland ist, die arbeitet ebenfalls in einem Büro. Andererseits auch in Niedersachsen gibt's gerade, und auch das ist diese Woche passiert, also man kann so wirklich schnell den Überblick verlieren, gibt es offenbar eine Allianz und erhebliches Rumoren an der Basis, aber auch unter Abgeordneten. Dort soll es eine Art Parallelstruktur gegeben haben, um sich gegenseitig Posten zu schustern und ähnliche Geschichten. Also das wird auch nochmal Thema Bundesvorstand am nächsten Montag.
Du hattest das in deinem einen Text so schön zitiert von Kubitschek, die Tendenz zur Verhausschweinisierung, oder irgendwie so hat er das genannt. Also
ja,
deutlich
genau.
Drastisch, aber zeigt ja auch, wie im Umfeld das für Entsetzen sorgt.
Kubitschek, der Vordenker der neuen Rechten und Vordenker der AfD in Sachsen-Anhalt,
der, glaube ich, tatsächlich sehr schockiert war, weil natürlich das ein Markenkern der AfD ist. Andere Parteien, die immer nur Altparteien genannt werden, des Filzes zu verdächtigen, der Bereicherung. Und da hat die AfD natürlich mit ihrem eigenen Narrativ dann ein ziemliches Problem. Anne, du hast dir ja die Sendung von Carmen Josca mit Tino Chrupalla angeschaut. So richtig tief den Blick in die AfD hat man da nicht gekriegt. Das war eher eine Fassadenveranstaltung, oder?
Ja, wobei ich das ehrlich gesagt jetzt auch nicht erwarten würde von so einer Stunden-Talkshow. Versteht man danach was über die AfD, was man vorher nicht verstanden hat? Also man kann so ein paar Sachen ableiten, natürlich wie gut offenbar Tino Chrupalla mittlerweile gecoacht ist, wie gut er mittlerweile reden kann, das muss man schon sagen. Also dafür, wie man die AfD in den letzten Jahren in Talkshows gesehen hat, angefangen mit Höcke, der mit Deutschlandflagge mal zu Jauch oder so kam, das war ja einer der ersten Auftritte, bis hin zu Weidel, die mal wutschnaubend das Studio verlassen hat, sitzt da jetzt eben ein gestriegelter Tino Chrupalla im Anzug und kann ganze Sätze reden. Das ist natürlich irgendwie für viele Leute auch eine Überraschung und gleichzeitig eben auch nicht. Also es ist keine, man entzaubert sie nicht damit, aber es stimmt schon, die Miosca-Sendung war im Vorfeld ja schon heftig diskutiert, währenddessen auch bei Social Media heftige Diskussionen und so. Es war, glaube ich, so eine Mischung aus, einerseits hat sie versucht, ihn hart zu stellen, was aber dann teilweise in so ein Inquisitionsding überging.
Da ging es viel um Stilfragen.
Es ging viel um Stilfragen und es ging viel um, meinen Sie wirklich und so. Da können wir ja später nochmal drüber reden, ob das die richtige Art ist, mit der AfD umzugehen. Aber ich würde sagen, besonders erhellend war diese Sendung für die meisten Leute nicht.
Wir haben es vorhin schon erwähnt, Sachsen-Anhalt, da wähnt sich die AfD ja sehr nah an der Macht. Da wird gewählt im September und da liegt die Partei in Umfragen im Moment bei 39-40% und träumt davon, alleine zu regieren. Und dafür haben sie jetzt auch schon mal so einen Entwurf eines Wahlprogramms, sie nennen es Regierungsprogramm, vorgestellt. Das soll abgestimmt werden auf dem Parteitag im April. Mal schauen, was dann von diesem Landesverband noch so übrig ist. Aber wie würdest du dieses Wahlprogramm deuten? Also da sind ja schon Härten drin und Deutlichkeiten, wie sich die AfD vielleicht so einen Staatsumbau vorstellen könnte. So ein bisschen in Anlehnung an Viktor Orban. Was sind da die prägnanten Punkte?
Ich glaube, man muss für dieses Programm wirklich nochmal sich vor Augen führen, dass das Ziel der AfD ist, alleine zu regieren, damit sie keine Kompromisse machen muss. Also sie möchte gerne so regieren, wie sie das in diesem Programm auch vorschlägt. Und das Programm ist, das Dokument ist 156 Seiten lang. Das heißt, jetzt so einen kurzen Abriss kann ich geben, aber jetzt so richtig tief ins Detail, das wird hier nicht klappen. Vielleicht zur Übersicht, 17 Kapitel sind es auch und die haben je kleine Unterkapitel auch so 9, 10, 20. Und jedes einzelne dieser Unterkapitel endet mit einem Ausrufezeichen. Also es geht nach vorne, so sieht's die AfD. Jetzt wird hier mal ordentlich laut aufgeräumt. So liest sich auch ein bisschen die Präambel. Da hört man auch, glaube ich, sehr den Mitautor, und also der gilt als Autor dieses Regierungsprogramms, Herr Tischneider. Das ist ein Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt, der bekannt ist für seine völkische Ideologie, die er auch sehr lautstark vertritt, für seine Russlandfreundlichkeit, die sich auch in diesem Wahlprogramm zeigt, und auch ein bisschen für seine Romantisierung des Deutschtums, sage ich mal. Genau. Was zeigt sich in diesem Programm? Zum einen, dass Leute, die gegen die AfD sind, verstummen sollen, glaube ich. Das ist etwas, was schon aus den Ideen hervorgeht. Das geht so weit, dass das Verältlichmachen der historisch-deutschen Gebildes unter Strafe stehen soll. Und ich glaube, was die AfD darunter versteht, ist schon sehr das Deutschland, das sie sich vorstellt. Sie möchte eben auch linke Vereine dadurch das Geld entziehen, indem sie Vereinen vorschreibt, sie müssen sich patriotisch bekennen. Das ist auch so eine Tendenz, die so dieses autoritäre Gedankengut mit zeigt. Und auch zum Beispiel das Freie Radio Korax ist explizit genannt in dem Programm, das sich eben immer mal wieder kritisch in ihrer Berichterstattung auch zur AfD äußert. Aus Halle ist das, das ist so ein kleines lokales BürgerInnenradio. Genau, ich denke, das ist so ein bisschen die Tendenz, die man darin sieht. Und gleichzeitig, so ein Patriotismus soll nicht nur gefordert werden, er soll auch gefördert werden. In der Schule soll Geschichtsunterricht auch vor der NS-Zeit Einzug erhalten und noch vor dem Ersten Weltkrieg. Das möchte man vielleicht dann so ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Und die großdeutschen Gedanken damals auch den Kindern und Jugendlichen in der Schule näher bringen. Das Gleiche gilt für einen Russischunterricht, der Einzug erhalten soll und weiter ausgebaut werden soll, um die Beziehung zu Russland wieder zu stärken. Also die Linie, die man hier sieht, die ist schon sehr klar. Und da habe ich jetzt noch gar nicht über Remigration oder so gesprochen, was auch in diesem Programm immer wieder vorkommt und spannenderweise auch anderen zugeschrieben wird. Also es steht an einer Stelle, die EU würde auch ein Remigrationsprogramm für Ukraine in Plan. Und es wird so getan, als wäre es was ganz Normales, obwohl wir ja Anfang 2025 noch deutschlandweit Proteste hatten zu diesem Begriff. Nee, Anfang 2024.
Ja, schon 2 Jahre her.
Ja, nach der Korrektivrecherche, wo ja auch unter anderem bei diesem Potsdamer Geheimtreffen der AfD-Spitzenkandidat aus Sachsen-Anhalt mit dabei war. Was ich interessant finde, sie machen es natürlich sehr klar landespolitisch. Sie greifen systematisch auf die Bereiche Bildung, innere Sicherheit, Kultur.
Medien.
Und Medien zu. Also da, wo man als Landesregierung auch Einfluss nehmen kann. Die Kulturförderung wird zum Beispiel ja dann auch daran, an die Bedingungen soll die geknüpft werden, dass sie zur deutschen Identitätsfindung beiträgt. Dann gibt es die Frage Landeszentrale für politische Bildung, kann man ja auch schließen. Medienstaatsvertrag aussteigen. Innere Sicherheit, da kann man sich dann vielleicht ein bisschen um den Verfassungsschutz, den Landesverfassungsschutz Sorgen machen und wen der beobachten soll, um die kann man sich vielleicht auch Sorgen machen. Und Polizeibefugnisse scheinen in diesem Regierungsplan der AfD für Sachsen-Anhalt auch sehr weit ausgedehnt zu sein. Also vom Vokabular her ist es schon, ich glaube, vorsichtig, weil ja auch über allem immer noch die Frage eines Verbotsverfahrens schwebt. Also natürlich nicht vorsichtig bei Stichworten wie kulturfremde Einwanderung und Remigration. Aber so patriotische Grundhaltung, das ist halt eine Deutungsfrage.
Aber gerade das, weil du jetzt das Verbotsverfahren nennst, das fand ich schon nochmal interessant, dass sie das ja explizit in der Präambel auch sich damit beschäftigen, dass sie also dafür, dass jetzt so Leute wie Höcke oder gar korrigiere mich, aber so, dass so Leute wie Höcke sonst immer so sehr nach vorne gehen mit die Zeitenwende ist auf dem Weg, wir streben zu einem besseren, patriotischeren Deutschland, niemand kann uns aufhalten, sagen sie in der Präambel ja schon. Vielleicht ist es die letzte Möglichkeit, die ihr habt, um uns zu wählen, damit wir wirklich unsere Ideen durchsetzen, weil es droht ja dieses Verbotsverfahren, also jetzt oder nie. So, da hatte ich schon das Gefühl, dass sie das so am Anfang so explizit schreiben, das sagt schon auch was. Also die haben schon auch irgendwie Angst, oder?
Absolut. Und diese Angst ist ja auch berechtigt, weil eigentlich in den Verfahren zur Einstufung, also als rechtsextremer Verdachtsfall noch vor dem Oberverwaltungsgericht, da wurden klare rote Linien gezogen, nämlich ein ethnisches Volksverständnis mit einer politischen Zielsetzung zu verknüpfen. So Leute wie Martin Sellner machen das explizit. Und auch aus der AfD Sachsen-Anhalt wird sich positiv auf dessen Konzepte bezogen. Man versucht das dann immer zu kaschieren, indem man eine eigene Definition für das Wort, den Kampfbegriff Remigration benutzt, in Anführungszeichen. Aber das täuscht natürlich nicht darüber hinweg, dass man, oder in vielen Zitaten lässt sich natürlich belegen, dass dieses ethnische Volksverständnis da mit politischen Zielsetzungen verknüpft wird. Und das kann man natürlich auch hier in diesem Wahlprogramm scheint es natürlich an vielen Stellen durch. Das ist im Grunde, also ich finde, wenn man es zuspitzen will, ist das Wahlprogramm wie so ein autoritär nationalradikaler Fiebertraum im Grunde. Und was ein lustiger Funfact dem Kollegen aus dem Parlamentsbüro aufgefallen ist, ist, die planen ja so Schul- und Mathe-Olympiaden. Gleichzeitig schreiben sie aber den Namen Bertolt Brecht falsch in der Präambel. Und das zeigt so ein bisschen auch gleichzeitig diesen großen Anspruch, aber auch die himmelschreiende Inkompetenz. Und die befürchtet man übrigens auch im Bundesvorstand, weil man gar nicht so richtig weiß, wie soll die AfD das überhaupt jemals packen. Also in Sachsen-Anhalt eine Regierung stellen als alleinige Regierungspartei, dafür hat die AfD weder das Personal noch die Kompetenz, geschweige denn, wenn man noch Mecklenburg-Vorpommern dazu denkt, wo ja auch noch gewählt wird, wo die AfD zwar zuletzt bei 34% lag, aber trotzdem ja auch einen Regierungsanspruch formuliert. Also da macht man sich auch Sorgen, ja.
Das heißt, es geht jetzt um eine Art dreifache Angst, also den AfD-Anhängerinnen Angst machen, dass es die letzte Chance sein könnte, um sie an die Macht zu bringen. Den Menschen, die in Sachsen-Anhalt leben und migrantisch sind, sich gegen die AfD, gegen Rechtsextremismus engagieren, Angst machen den Menschen aus der Kulturbranche, die Aktionen starten gegen die AfD, macht man damit auch Angst, der Zivilgesellschaft auch. Und anscheinend machen sie auch, das hat mich jetzt überrascht, der eigenen Bundespartei Angst mit diesem Programm. Hat die Bundespartei Angst, dass sie tatsächlich regieren?
Kann man schon sagen. Also das wird natürlich niemand offen sagen. Also was man zu dem Programm aussagen muss, ist es noch ein Entwurf. Darüber wird noch entschieden. Wie es dann am Ende aussieht, wird man dann es nach einem Parteitag, aber nach dem nächsten. Aber wenn man mit Vertretern redet, sagen sie das natürlich nicht offen und lassen sich auch nicht damit zitieren. Aber natürlich gibt es die Sorge, dass man kein Personal hat. Und das ist eigentlich auch allen bekannt. Es gab jetzt öfter mal Versuche, Akademien zu starten. In Thüringen hat Höcke, glaube ich, eine gegründet. Wobei auch unklar ist, was die so macht. Die Desiderius Erasmus Stiftung, die ja im Grunde eine Kaderschmiede sein könnte, klagt immer noch recht erfolglos auf finanzielle Mittel. Außerdem hat sie auf ihrer jetzigen Spendenbasis nicht wirklich viel Angebot. Also man fragt sich schon, woher das Personal kommen soll. Und klar, mit Blick auf die Bundestagswahl 2029 hat die Parteispitze Sorgen, dass das, wenn die AfD tatsächlich regieren müsste, schon in die Hose gehen könnte auch. Wobei sich ja international gezeigt hat, dass dieser Entzauberungseffekt nicht nachhaltig ist, ne? In der Regel. Deswegen ist das keine Entwarnung oder irgendwas. Aber die Bundesspitze hat da konkret schon Bedenken, dass sie das hinkriegen können. Ich meine, wenn man jetzt genau hinsieht, zeigt sich ja gerade unterm Brennglas auch, wie es in der AfD-Achse Sachsen-Anhalt läuft. Und einer solchen Partei Regierungsmacht anzuvertrauen, die schon Parlamentsposten irgendwie mit Vetternwirtschaft besetzt, ist ja kein zielführender Gedanke. Ja.
Und David, wie siehst du das denn mit Blick auf die Basis, die ja jetzt diesen Brandbrief geschrieben hat? Die scheint ja weniger Angst vor der Macht zu haben, sondern hofft, dass der Bundesvorstand irgendwas regelt, damit dieser Machtkampf in Sachsen-Anhalt beendet wird, der parteiinterne.
Ich glaube, das ist nicht nur bei der Basis in Sachsen-Anhalt so. Also es gab Anfang des Jahres mal eine Umfrage deutschlandweit, nach der, glaube ich, 80% der AfD-Wählerinnen gehofft haben, dass die AfD in Deutschland regiert, dieses Jahr, also bei einer der Landtagswahlen. Das heißt, ich glaube, es ist an der Basis sehr verbreitet, diese Idee, dass die AfD das besser machen würde als die Parteien, die glauben, AfD-Wählerinnen auch tatsächlich. Und insofern fand ich den Brandbrief so mittelüberraschend. Was ich tatsächlich überraschend fand ein bisschen, ist, dass das offenbar bei der Basis ankommt, dass diese Vetternwirtschaftsgeschichte wirklich schädigen könnte. Also du hast es vorher schon gesagt, Ulrich Siegmund ist kein unbeschriebenes Blatt, der war mit bei diesem Treffen in Potsdam. Das stört aber eigentlich nicht. Also selbst wenn dagegen tausende Leute auf die Straße gegangen sind, in Anführungszeichen, und er auch im Parlament einen Posten deswegen eingebüßt hat, kokettiert er eigentlich damit. Also bei Pressekonferenzen und ganz öffentlich nennt er es immer Potsdamer Kaffeeklatsch oder so. Also der verharmlost dieses Treffen ganz klar und sagt, es ist ein ganz normales Treffen gewesen und gar nicht schlimm. Und so geht das eigentlich auch ein bisschen weiter. Die AfD hat radikale Thesen, möchte irgendwie Leute aus Deutschland abschieben. Klar, ist doch kein Problem, wer möchte das nicht und so. Also das ist das, was Siegmund da die ganze Zeit vertritt. Und das Gleiche hat er jetzt auch bei dieser Vetternwirtschaft probiert und hat gesagt, wen sollten wir denn einstellen, wenn nicht unsere Familie? Wem kann die AfD denn vertrauen, wenn nicht der Familie? Ansonsten kommt man ja an Korrektivleute oder Titanic, hat er, glaube ich, genannt. Ja. Und er betont dabei ja auch, dass die AfD in Sachsen-Anhalt eine super Arbeit macht. Also die Familienmitglieder würden ja gute Arbeit leisten. Also warum sollte man niemand anders nehmen? Genau, und insofern hat es mich ein bisschen überrascht, dass innerhalb der AfD Leute das problematisieren und sich denken, das könnte uns jetzt gefährlich werden. Diese ganze Vetternwirtschaftsgeschichte, die geht ja auch ein bisschen auf diesen innerparteilichen Konflikt mit Jan Wenzel Schmidt zurück. Ich glaube, über die Feinheiten können wir gleich nochmal eingehen, aber im Groben ist das ja schon mal im Dezember hochgekommen. Und es gab immer noch eine Umfrage danach in Sachsen-Anhalt und an den Umfragewerten der AfD hat sich da zumindest nichts verändert. Klar muss man jetzt sagen, ob jetzt eine Umfrage das wirklich abbildet und die ist auch von News in Auftrag gegeben, also ob die jetzt so ganz fein ist, keine Ahnung. Aber dass es wirklich so fast gar keine Veränderung gab, fand ich da schon ein bisschen überraschend. Und dass es jetzt dann wiederum offenbar so viele Sorgen schürt, Ängste innerhalb der Partei schürt, ja, hat mich ein bisschen überrascht.
Das ist halt sehr konkret jetzt geworden, ne? Also dieser geleakte Brief von Jan Wenzel Schmidt, auch Bundestagsabgeordneter aus Sachsen-Anhalt, der hat halt das so im Raum gestellt, aber weitgehend unhinterlegt. Und das war ja so eine Drohung, den Giftschrank zu öffnen. Und jetzt poppen von überall so Informationen auf, beziehungsweise teilweise kann man sie auch unabhängig oder sind sie auch unabhängig davon, glaube ich, jetzt aufgeploppt. Zum Beispiel in Niedersachsen gibt es ähnliche Strukturen offenbar. Und Kubitschek hat das auch so adressiert. Das war auch ganz interessant. Er hat gesagt, irgendwie Rechtsextremismusvorwürfe oder so, das kann uns alles nichts anhaben. Aber Korruptionsnetzwerke, das diskutieren auch dann die eigenen Wähler nicht mehr. Und weil es ja auch eigentlich einer der Kernvorwürfe ist, die die AfD den anderen macht, ne?
Ich glaube, das ist auch eine These, die ja in den USA mit Blick auf die MAGA-Bewegung oft formuliert wird. Es ist egal, wie menschenverachtend und brutal Trump auftritt, wie die Einsätze der ICE-Agenten sind, aber Bereicherung und Korruption scheinen auch bei der MAGA-Bewegung in den USA nicht gut anzukommen.
Wobei, da frage ich mich schon, das ist ja das, gehen wir kurz in die USA, aber das ist ja das, was Bernie Sanders und so die ganze Zeit versuchen und sagen, guck mal, wie reich dieser Typ geworden ist, seit er Präsident ist, und so richtig schadet ihm jetzt dann doch wieder erst seine konkrete Politik. Deswegen so ein bisschen bin ich schon, also überrascht auch, dass das in Sachsen-Anhalt jetzt so hoch kocht, weil du hast ja auch gesagt, Gareth, parteiinterne Streitigkeiten, Machtkämpfe und so, das gab es ja immer wieder, und so übel geleakte Chats, wo Leute auch eklig gegeneinander geschossen haben und so. Also ist es jetzt wirklich dieses No-Go-Thema Vetternwirtschaft, oder geht's jetzt, haben die jetzt auch zum ersten Mal vielleicht das Gefühl, wir sind jetzt so nah an der Macht, jetzt darf wirklich nichts mehr schiefgehen? War sozusagen bisher alles egal, weil es war keine Option zu regieren?
Ich glaube, die nehmen einfach die Vorwürfe ernst, weil viel dran ist und weil es gibt jetzt schon so vorsichtige Schätzungen, wie viele auch in der Bundestagsfraktion insgesamt davon betroffen sind. Da konnte man gestern in einem Bericht lesen, dass es vielleicht sogar die Hälfte der Bundestagsabgeordneten betrifft. Das habe ich so noch nicht gehört. Das las ich bei den Kollegen von RTL/NTV. Aber dass es nicht wenige sein dürften, dürfte der Erfahrungswelt von AfD-Abgeordneten entsprechen. Insofern wächst da gerade das Bewusstsein, dass es offenbar problematisches Verhalten, und zwar weit verbreitet innerhalb der AfD. Ich glaube, da gibt es einfach eine große Angst, dass er jetzt viel zutage kommt. Und Frage ist dann immer, wie nachhaltig ist das, ne? Und Demoskopie, und das ist auch schnelllebig, aber andererseits ist es ja auch träge, ne? Und ich glaube, dass so, wenn sich das jetzt so an so einzelnen Fällen kristallisiert, die sehr markant sind, wie dieser Siegmund und dessen Vater, dann dringt es auch in der Wählerschaft besser durch, als wenn es so unter Rechtsextremismus geframte Grabenkämpfe sind, wo es dann immer nur darum geht, er hat denjenigen getroffen. Und dann wird von, also das nennen, wenn von außen eine Kontaktschuld herangetragen würde, sozusagen, wäre dann der Vorwurf gegenüber Medien. Da kann man dann halt die Mauer hochziehen und sich immunisieren. Aber wenn es halt so an den Kern auch geht, der Selbstwahrnehmung, dann ist es natürlich viel problematischer.
Ich frage mich gerade, ob das vielleicht auch ein anderer Machtkampf ist als das, was wir früher von der AfD gewohnt waren. Da gab es ja immer diese Machtkämpfe, das begleitet diese Partei ja. Mit jedem Machtkampf ging die Radikalisierung weiter, aber es gab eigentlich immer die Machtkämpfe zwischen dem völkischen Flügel und denen, die man als neoliberal, nationalkonservativ bezeichnet hat. Das heißt, es gab ein bisschen Richtungsstreit, das sehe ich jetzt in Sachsen-Anhalt bei der Besetzung nicht. Also auch der Mann, der die Informationen weitergegeben hat, Jan-Wenzel Schmidt, ist ja jetzt jemand, der ideologisch in keinster Weise einen Unterschied repräsentiert zu Till Schneider und Siegmund und anderen, die da jetzt beteiligt sind.
Ja, absolut. Der hat Rechtsextreme in seinem Bundestagsbüro beschäftigt. Der hat zuletzt Schlagzeilen gemacht, indem er Christian Lüth wieder eingestellt hat. Das war mal der Pressesprecher der AfD, der, von dem es Aufnahmen gab, wo er bei versteckter Kamera oder versteckte Mikroaufzeichnung gesagt hat, dass es gut sei für die AfD, wenn es Deutschland schlecht gehe, und die Migranten können man ja später noch alle erschießen oder vergasen, wie du willst. Das hat er so gesagt. Danach wurde rausgeschmissen. Der ist jetzt wieder Mitarbeiter im Bundestag. Daran hat sich eigentlich niemand so richtig gestört, und genau das verdeutlicht es ja. Inhaltlich ist man da geschlossen. Jetzt geht es um so Sachfragen, und die treffen dann schon einen Wesenskern. Wobei gleichzeitig auch diese Kämpfe um zum Beispiel Abgrenzung zu identitären Bewegungen oder nicht auch weitergehen. Und da wird auch enorm Druck gemacht tatsächlich. Und was halt auch mit Blick auf das Verbotsverfahren oder ein mögliches Verbotsverfahren und die anstehenden Gerichtsverfahren zur Einstufung als gesichert rechtsextrem durch den Verfassungsschutz, was ein Problem wird für die AfD, glaube ich. Weil da gab es ja, das ist auch gerade noch vor ein, zwei Wochen gewesen, beziehungsweise das lief diese Woche noch unter Ferner Liefen mit. Im Bundesvorstand wird gerade darum gerungen, wie man mit der identitären Bewegung und dem Rechtsextremisten Martin Sellner umgehen soll. Genau, das war.
Aber die Anweisung an diese ganzen Landesverbände und Gliederungen der AfD, die sich sehr gerne mit Martin Sellner weiterhin treffen, obwohl es ja die Unvereinbarkeitsliste gibt, die war ja sehr, sehr, also sehr moderat. Eigentlich auch ohne Sanktionen. Man fordert sie nur auf, irgendwie keine Parteiveranstaltungen mit ihm zu machen.
Mach mal bitte nicht, aber wenn, ist auch nicht so schlimm. Und ja.
Ist das so ein Teil von so einer Doppelstrategie der AfD? Man würde ein Parteiverbotsverfahren anlaufen, dann könnte man sagen, wir als Bundesvorstand haben ja agiert. Wir hatten vielleicht die entsprechenden Landesverbände in Thüringen oder Brandenburg.
Es ist exakt das und gleichzeitig betreibt man auch Martin Sellners Geschäft damit, ne? Also man behält ja dadurch auch diese Debatte und Auseinandersetzung um diesen Kampfbegriff Remigration, das, den zu erwähnen, kann man dann auch nicht verhindern, auch als Medium, wenn man darüber berichtet. Den hält man sozusagen in der Öffentlichkeit und versucht damit schrittweise die Maßstäbe des Sagbaren zu verschieben. Das nennt Martin Sellner und seine Fans, nennen das ja Metapolitik in Anlehnung an Gramsci. Und das funktioniert natürlich schon auch so ein bisschen. Oder beziehungsweise Martin Sellner hat sich in der Provinz in ein kaltes Autohaus gestellt, 20 Kilometer entfernt von Cottbus, und sämtliche Medien sind angetanzt. Wir haben auch berichtet, weil Lena Kortrey sich mit dem Bundesvorstand vorher darüber gestritten hat, ob sie den als Parteiveranstaltung empfangen darf oder ob sie sich doch von Sellner einladen lassen muss. Und am Ende steht dann keine Bestrafung, sondern hauchdünner Feigenblattbeschluss, dass man ihn doch bitte nicht auf Parteiveranstaltung einladen soll. Aber der stellvertretende Bundessprecher Kai Gottschalk fährt jetzt auch zum Remigration Summit in Porto im Mai, wo Martin Sellner Mitorganisator ist, also wo es genau um sowas geht. Also es zeigt genau, diese Chose zeigt im Grunde, auf welchen beiden Ebenen man kommuniziert. Einerseits versucht man so ein bisschen, sich harmlos zu geben mit einer inoffiziellen Definition von diesem Begriff. Andererseits spricht man seine rechtsextreme Kernklientel an, mit indem man das immer wieder von der Parteitagsbühne ruft, wie auch Alice Weidel das gemacht hat. Und ja, und damit das, und damit natürlich signalisiert, natürlich meinen wir das Gleiche. Und identitäre Bewegung AfD ist inhaltlich halt auch nicht so verschieden, muss man auch sagen. Es sind eigentlich einfach nur zwei Ausprägungen derselben identitären Gesamtströmung.
Und würdest du sagen, die Gesamtstrategie der AfD trotz diesen Doppelbewegungen, die haben sich schon sehr eindeutig jetzt für das Völkische entschieden und versuchen das so in Anführungsstrichen normal wie möglich zu verkaufen?
Ja, ich würde sagen, der Drops ist gelutscht seit 2021, seitdem in Riesa der Bundesvorstand ganz nach dem Geschmack von Höcke gewählt wurde. Höcke hat selbst an Macht ein bisschen eingebüßt, weil auch andere Leute mittlerweile erkannt haben, man kann vielleicht auch ohne den großen Zampano aus Thüringen. Und die großen Landesverbände spielen innerhalb der Machtarchitektur der AfD immer eine größere Rolle. Es gibt jetzt so einflussreiche Netzwerke von jungen, gestriegelten, schicken Rechtsextremen um Sebastian Münzenmeier. Dazu gehören aber auch Verbindungsleute von Höcke wie René Aust, den Delegationsvorsitzenden der AfD im EU-Parlament, und andere. Die sind eng verbündet mit Weidel. Da Frohnmeier wird auch dazu gezählt. Und die organisieren vieles hinter den Kulissen und gucken, dass die Partei aber gleichzeitig möglichst professionell auftritt. Und eine Distanz zu völkischen Inhalten gibt es da halt gar nicht. Also es ist so, inhaltlich ist dieser Kampf ausgefochten. Es gibt noch so versprengte alte Meutinianer, aber die gehören halt jetzt zum Inventar so ein bisschen und sagen halt auch nichts mehr. Kai Gottschalk war auch mal so einer und jetzt reist er zum Remigration Summit.
Und man hat auch keinen Meutinianer als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg geschickt, sondern...
Richtig.
Markus Frohnmeier, den du gerade erwähnt hast.
Genau, und der ist auch eine dieser Kristallisationsfiguren dafür, würde ich sagen, für diese Entwicklung. Der hat früher schon auch durchaus radikale Sachen gesagt, wie man wird aufräumen, wenn man mal an die Macht kommt. Und er galt auch, glaube ich, mal in einem Dossier des Kremls, was an die Öffentlichkeit gelangte, als absolut unter Kontrolle stehender Abgeordneter, also Russlands. Jetzt zuletzt hat er sich aber versucht, damit hervorzutun, ein bisschen bürgerlicher aufzutreten bei so Wahlkampfformaten oder auch im Fernsehen. Und durch...
Er hatte auch ein Gespräch mit Boris Palmer, kann das sein?
Genau, Boris Palmer, da gab es ein Streitgespräch. Na klar, konnte der Herr Palmer sich auch nochmal hervortun. Aber was er auch sehr intensiv versucht hat als außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, ist, Verknüpfungen in die MAGA-Bewegung zu Donald Trump zu knüpfen. Das lief auch teilweise recht erfolgreich, beziehungsweise er wurde da mehrfach empfangen, zwar eher so von der zweiten, dritten Reihe, aber immerhin. Und damit inszeniert die AfD sich natürlich als außenpolitisch anschlussfähig, wobei man fragen muss, ob das wirklich über die Inszenierung hinausgeht, weil erste Garde empfängt dann doch nicht die AfD. J.D. Vance reist jetzt doch nicht zur Münchner SIKO am Wochenende, wo er letztes Jahr ja noch ein flammendes Plädoyer für die extreme Rechte gehalten hat.
Und Alice Weidel auch getroffen hat.
Und Alice Weidel getroffen hat, genau.
Und Elon Musk, der sich sehr an den Hals geworfen hat, hat jetzt gerade nicht mehr viel zu sagen in der MAGA-Bewegung.
Ja, genau. Also es ist auch da viel im Fluss und man fragt sich auch, inwieweit das in der AfD-Wählerschaft nützt, wenn man sich den amerikanischen Sugar Daddies um den Hals wirft, weil es gibt ja auch einen durchaus ausgeprägten Anti-Amerikanismus in der extremen Rechten, vor allen Dingen bei Höcke und Konsorten. Und nach dem Angriff auf Venezuela und mit den Toten in Minnesota durch ICE findet die deutsche Öffentlichkeit das, glaube ich, auch nicht sehr sympathisch.
Wobei, das ist ja auch ein gewisses Dilemma ideologisch, den sich Trump und Putin, was das Thema Imperialismus, Autoritarismus betrifft, nahe, aber geopolitisch sind schon Feinde. Und da ist es, glaube ich, für die AfD schon so ein Hin- und Hergezerre. Ist es auch eine Strategie, da zu sagen, in Ostdeutschland spielen wir mehr die russlandfreundliche Karte und im Westen verfängt vielleicht mehr dieses Rechtslibertäre?
Überlegungen gibt es da, aber ich glaube, das ist gar nicht so einheitlich immer, aber so tendenziell stimmt diese Zuteilung schon so ein bisschen. Aber es ist halt so, geht wild durcheinander auch teilweise. Also es ist schon ein sehr uneinheitliches Bild und es gibt da auch massiven Streit auch um diese Fragen natürlich.
Genau, das von dem Streit habe ich auch gehört und ich glaube aber schon, oder so beobachte ich das von außen, ich bin natürlich nicht so nah dran wie Garrett, aber ich glaube, es ist kein Zufall, dass Chrupalla, wann immer es geht, sehr gerne über Russland und über Putin redet. Jetzt bei Mioska hat er das wieder gemacht. Er hat wieder nahegelegt, ich persönlich habe keine Angst vor Russland, ich muss gar keine Angst haben, wir müssen alle keine Angst haben, wir müssen nicht so viel Geld für Verteidigung ausgeben und so. Das sind natürlich schon, oder jetzt in der Zeit, jetzt letzte Woche gab es ein großes Porträt von Chrupalla, wo es sehr viel auch um seine Beziehung zu Russland ging und über seinen, natürlich sagt er dann auch mal, die Ukraine sollte nicht angegriffen werden, aber alles, was er so zwischen den Zeilen rauslässt, entspricht schon sehr, glaube ich, so einem zumindest in Ostdeutschland weit verbreiteten Sicht auf Russland. Und dann ist es auch kein Zufall, dass er derjenige ist, der sozusagen der ostdeutsche Teil der Parteispitze, dass er derjenige ist, der das erzählt und Alice Weidel eben nicht über Putin redet oder lieber nicht, weil sie eben andere Leute anspricht auch.
Da haben sie eine Rollenverteilung.
Ja.
Jetzt geht's los.
Ein neuer Taz-Podcast.
Reingehen, die Geschichten der Woche.
Wir stellen euch die bewegendsten Geschichten aus unserer Wochenzeitung vor.
Und die KollegInnen dahinter.
Ab jetzt jeden Samstag reingehen.
Mit mit uns, Sophie Fichtner.
Und Stefan Hunglinger.
Würdet ihr denn generell sagen, wir haben jetzt jahrelang tatsächlich mit Blick auf die AfD immer auf Wahlen in Ostdeutschland geschaut. Die liegt jetzt aber auch in Westdeutschland bei den Landtagswahlen oft auf Platz 3. Wir könnten uns noch alle an die Karte von der Bundestagswahl erinnern. Da war der Osten blau und der Westen schwarz, aber sie ist auch im Westen zweitstärkste Kraft. Also oft bei Landtagswahlen jetzt zweitstärkste Kraft geworden, in Bayern zum Beispiel. Oder war sie in Bayern drittstärkste Kraft?
Das weiß ich nicht, aber in Baden-Württemberg liegt sie ja ungefähr so bei 20%, glaube ich, oder jetzt gerade. Rheinland-Pfalz ein bisschen drunter, aber ich meine, jeder fünfte Baden-Württemberger, also das muss man auch sagen, Baden-Württemberg, ein bisher sehr grünes Land, ein sehr wohlhabendes Land mit einer starken Autoindustrie, die jetzt natürlich schwächelt, aber dass selbst da 20%, das ist eine Verdopplung zu den letzten Landtagswahlen dort, sich vorstellen können, die AfD zu wählen in ein paar Wochen. Das erzählt schon auch nochmal was über so eine globalere Rechtsverschiebung, als nur das nur als ostdeutsches Phänomen abzutun.
Einerseits das und andererseits, es gab ja immer die verbreitete These, dass der Osten so eine Art Politiklabor war, auch für die AfD, dass sie da gezielt Strategien testet und die dann auch im Westen ausrollt, so ungefähr. Aber ob sie das jetzt so systematisch verfolgt hat, sei mal dahingestellt. Aber der Fakt ist, dass schon im Osten viele Dinge einfach früher passiert sind als im Westen, weil es da mehr Transformationserfahrung möglicherweise gegeben hat, weil es da auch strukturschwächere Regionen gegeben hat, wo dann, also in ähnlichen Regionen im Westen, wo es ähnliche Strukturprobleme gibt oder eine ähnliche Zusammensetzung der Bevölkerung, wird eben genauso stark AfD gewählt.
Aber auch in sehr wohlhabenden Gegenden, genau, im Westen.
Dazu.
Also auch im Obertauduskreis. Ich glaube, man kann es sich nur runterbrechen auf strukturschwache Regionen und Menschen, die Sorge um ihren Arbeitsplatz haben.
Ich glaube, ein großes Ding, was dabei eine Rolle spielt, sind Vereine auch und die Bindung an Parteien, an Kirchen auch tatsächlich. Das hat man einfach nach der DDR hier viel weniger gehabt in Ostdeutschland, als es in Westdeutschland ist. Also da ist man dann viel stärker auch auf staatliche Finanzierung oder sowas angewiesen gewesen in Vereinen und es haben sich doch weniger Leute irgendwie engagiert, ehrenamtlich oder so, und die sehen dann das vielleicht anders mit der AfD. Und ja, die Kirchen, ich glaube, das sieht man ja auch im Wahlprogramm jetzt in Sachsen-Anhalt sehr stark, dass die einfach für die AfD, auch wenn sie sich ja als christlich gibt, ein Feindbild sind, weil sie immer wieder vor der Politik der AfD waren.
Und mit Blick auf Baden-Württemberg wollte ich noch ergänzen, genau, das wäre auch mein Punkt gewesen. Gerade da zeigt sich ja, dass eben nicht nur in strukturschwachen Regionen sowas verfängt, sondern auch in reichen Regionen, wo es eine gewisse konservative Tradition gibt, wie gerade in Baden-Württemberg. Ich habe gerade mit einem Forscher, damals hatten wir auch ein Projekt mit der TAZ zusammen, mit dem Institut für Rechtsextremismusforschung in Tübingen, habe ich gerade nochmal ein Interview gemacht, das geht auch die nächsten Tage hoffentlich in Druck. Und der hat nochmal erklärt, wie es eigentlich im Kleinteilig in Baden-Württemberg aussieht mit den rechten Hotspots. Und da ist es dann wirklich so, dass die AfD stellenweise in ländlichen Gebieten einfach in der Bauernschaft einen guten Stand hat, einen Teil der CDU-Wählerschaft mit völkischen Motiven abgreift, die also auch eine Zeit lang Winfried Kretschmann hat einen Teil der CDU-Wählerschaft abgegriffen, jetzt macht es die AfD auf der anderen Seite sozusagen so ein bisschen. Und außerdem spielt so ein pietistisches Milieu da auch eine Rolle, also bis hin zu evangelikalen Strukturen. Gleichzeitig aber auch in Großstädten wie Pforzheim etwa oder auch teilweise Mannheim und Heilbronn ein migrantisches Milieu, das eher konservativ eingestellt ist und sich jetzt auch vorstellen kann, AfD zu wählen, trotz Positionen zur Migration der AfD. Genau, also es ist auf keinen Fall monokausal zu erklären, aber genau. Und Baden-Württemberg zeigt das halt ganz gut eigentlich.
Anne, du hast dich ja ein bisschen mit Jana Hensel beschäftigt, die jetzt gerade ein Buch rausgegeben hat. Wahrscheinlich jetzt auch mit Blick auf dieses Superwahljahr. Es passt auf jeden Fall ganz gut. Und das ist eher ein bisschen persönlich biografisch vielleicht geschrieben. Mit dem Titel, es war einmal ein Land, warum sich der Osten von der Demokratie verabschiedet. Das ist ja sehr düster, die These. Da klingt es ja fast schon so, als sei das gelaufen und nicht mehr zu retten. Und die bezieht sich natürlich auch sehr auf die Nachwendezeiterfahrung und interessanterweise auf die Agenda 2010. Und sieht darin irgendwie einen Grund für den Rechtsdrift in ostdeutschen Bundesländern. Wie siehst du das?
Also genau, ich habe sie zusammen mit einem Kollegen Jens Uthoft interviewt. Das kommt jetzt in der Wochentaz, erscheint dieses Gespräch. Ihre These ist, und die fand ich wirklich erstmal interessant, neben vielen anderen Sachen, die ich nicht teilen würde, aber dass der Abschied von der Demokratie, den sie feststellt oder beobachtet, dass der schon vor 20 Jahren begonnen hat, nämlich mit der Agenda 2010. Also dass sozusagen die Ostdeutschen nach der Wende oder nach dem Fall der Mauer ihren Protest lange nach links getragen haben, viel stärker links gewählt haben als die Westdeutschen. Also Gerhard Schröder wäre weder bei der ersten noch bei der zweiten Wahl Kanzler geworden, wenn nicht die Ostdeutschen ihn gewählt hätten. Und dann haben die Ostdeutschen aber bei Hartz IV quasi gemerkt, links wählen bringt uns nichts. Also links wählen im Sinne von auch SPD, Grüne, hat nie so eine Rolle gespielt, aber SPD und PDS wählen damals. Und sie haben gemerkt, das bringt uns nichts, weil diese SPD, die wir hier gewählt haben, die brockt uns diese riesige Sozialreform ein. Es entsteht ein riesiger Niedriglohnsektor, der vor allem in Ostdeutschland massiv zur ausgeschlagen hat sozusagen. Viel mehr Ostdeutsche sind dort gelandet als Westdeutsche. Und dann sind die Ostdeutschen auf die Straße gegangen und wurden nicht ernst genommen mit ihren Protesten. Und das ist für Jana Hensel so ein Moment, wo sie sagt, da haben große Teile der ostdeutschen Bevölkerung sich quasi von der Demokratie verabschiedet, sind nicht mehr wählen gegangen, haben die da oben, wie es immer heißt, also die Politik in Berlin quasi für sich abgeschafft und sind quasi, haben dann gemerkt, okay, wenn wir links nichts anfangen können, dann wandern wir eben nach rechts. Und damit, würde sie sagen, hat so dieser Shift begonnen. Und der dann durch 2015, die Flüchtlingsdiskussion 2015 nochmal viel stärker geworden ist und die Enttäuschung von Angela Merkel. Ich finde diese These von das Ende der Demokratie in Ostdeutschland, also selbst wenn man jetzt 40% AfD in Sachsen-Anhalt gerade in den Umfragen hat, das ist natürlich furchtbar. Und trotzdem aber daraus abzuleiten, das war es mit der Demokratie im Osten, finde ich zynisch. Sie sagt, es beschreibt die Realität. Ich würde sagen, da sind immer noch 60%, die sich entscheiden, nicht die AfD zu wählen und die einfach unter den Tisch fallen zu lassen, beziehungsweise die einzugemeinden mit den anderen 40% AfD-Wählern, finde ich fatal. Ich finde, das darf man einfach nicht machen als Demokratin, weil man dann diese Leute total fallen lässt und sie vor den Kopf stößt und im Prinzip die alleine lässt. Und es gibt, David hat es gerade gesagt, die Zivilgesellschaft in Ostdeutschland ist qua Geschichte nicht ganz so stark gewesen wie in Westdeutschland, aber es gibt die mittlerweile und es gibt die zivilgesellschaftlichen Strukturen, es gibt die demokratischen Strukturen und die wirklich versuchen, was zu reißen und zu sagen, tja Leute, tut mir leid, für euch war es das mit der Demokratie, das finde ich schon eine These, die ganz schön gewagt ist.
Und auch sehr brutal, vor allem für die Leute, die da leben und dem dann ausgesetzt sind. Was politisch die letzten Jahre ja immer wieder aufgefallen ist, ist die Figur des besorgten Bürgers und der besorgten Bürgerin. Das war ja immer von der Politik dann ein Ansatz. Oft mit Blick auf die Menschen in Ostdeutschland, für Westdeutschland habe ich es nicht. Also für die westdeutschen Bundesländer habe ich es nicht so oft wahrgenommen. Aber das ging so mit Pegida los, als plötzlich eine Bevölkerungsgruppe sehr bunt gemischt auf die Straßen ging und sehr rassistische Parolen gerufen hat. Und man den Eindruck hatte, damals war es eine schwarz-rote Koalition. dass sie schon gemerkt haben, da formiert sich was. Erst war so ein bisschen Beschimpfung und dann dieses Annähern, wir müssen die Sorgen und Nöte ernst nehmen. War das eine Strategie, die die AfD erstmal hat richtig groß werden lassen?
Ich würde sagen, das war ja, als Strategie würde ich diesen besorgten Bürgerdiskurs, glaube ich, nicht einschätzen.
Aber er wurde ja das politische Subjekt.
Naja, im Sinne von, wir haben doch nur Sorgen, hört uns doch nur zu, fand ich, hat man schon teilweise vergessen, genau hinzugucken, was hinter diesen vermeintlichen Sorgen steht oder wer vielleicht auch alles noch Sorgen hat, die man aber nicht hören wollte oder die man nicht ernst nehmen wollte. Also dieses Gefühl von, wir fahren mal nach Dresden und gucken uns Pegida an und hören uns mal an, wie die Leute sagen, sie finden, die Straßen werden nicht mehr sicher und so, ohne das zu kontern mit, was ist eigentlich aber die Realität in Deutschland. Genau das Gleiche passiert ja jetzt wieder, wenn Chrupalla bei Miosga sitzt und sagt, wir müssen die illegale Massenmigration abschaffen, dann haben wir auch kein Problem mit Kriminalität mehr. Das ist natürlich totaler Quatsch. Diesen Zusammenhang gibt es überhaupt nicht. Und der wird bis heute, habe ich das Gefühl, nicht so sehr in Frage gestellt oder ins richtige Licht gerückt, wie es eigentlich sein müsste.
Jetzt gab es ja vom Zentrum für politische Schönheit an der Miosga-Sendung die massive Kritik, überhaupt der AfD eine Bühne zu bieten. Die Debatte begleitet uns ja jetzt auch schon sehr lange. Den Vorwurf, dass Talkshows Migration immer als Problem oder als Problem für die innere Sicherheit bewertet haben, aber zum Beispiel nie über Rechtsextremismus gesprochen haben oder nie, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber dass dieses Thema viel zu wenig in der deutschen Öffentlichkeit und in den Talkshows vorkam. Siehst du das auch so?
Also ich finde, dass es ein Problem gibt, wenn man nicht im gleichen Maße über Rechtsextremismus redet bei Miosga. Ich gucke nicht jeden Sonntag Miosga, ich gucke auch nicht jede Lanz-Sendung, deswegen kann ich das jetzt nicht abschließend sagen, wie oft über Rechtsextremismus geredet wird. Aber mein Gefühl ist sehr wenig, beziehungsweise sehr wenig mit wirklichen Experten. Ich finde es aber eigentlich vom Ansatz erstmal okay zu sagen, die AfD, das ist ein der Widersprüche, über die wir gerade geredet haben. Wo steht sie eigentlich in Bezug auf Trump? Und Trump beschäftigt uns gerade sehr und die AfD beschäftigt uns sehr. Und das ist ein großes Fragezeichen, was man bei der Partei hat. Ich finde es erstmal okay zu sagen, wir laden Chrupalla ein und fragen ihn mal, wie er das sieht. So, ich gehe sozusagen nicht ganz mit bei dieser großen Aufregung von, man darf sie überhaupt nicht einladen. Die Frage ist, das hatten wir am Anfang dieser Folge, was ist der Erkenntnisgewinn? Den fand ich jetzt nicht besonders groß. Aber ich finde es jetzt erstmal kein Skandal, dass er da sitzt und befragt wird, wenn man ihn gut befragt und Falschbehauptungen einfängt und so weiter.
Das Problem ist halt, dass das flächendeckend nicht geschieht, ne? Oder dass es auch teilweise nicht so leicht ist oder die AfD-Anhängerschaft dann, oder dann werden halt hinterher auf Social Media Sachen verbreitet, die zusammengeschnitten sind, bestimmte Sachen werden rausgeschnitten. Du kriegst diesen Effekt nicht weg, dass sie es als Bühne und als Inszenierungsbühne natürlich benutzen und dass man das mit Fakten dann immer kontern kann, wird zum einen nicht gemacht, ist zum anderen halt auch ein Stück weit eine Illusion, wenn die Kernwählerschaft der AfD schon immunisiert ist gegen Fakten, ne? Aber
genau, das stimmt. Aber ich glaube, der Effekt, den wir da rein uns imaginieren, ist total klein. Also ist es wirklich so, dass ob er da jetzt sitzt oder nicht, wird das signifikant die Wahlergebnisse oder die Umfrageergebnisse ändern? In die eine oder andere Richtung, das glaube ich nicht. Unsere Kollegin Doris Akrap hat die Woche eine interessante Statistik in der Taz gehabt, wo sie geschrieben hat, ich glaube, AfD oder Abgeordnete der AfD waren im letzten Jahr, meine ich, also es gibt eine Statistik, die zeigt, wie oft sind Mitglieder einer Partei in einer Talkshow und wie steht das in Verhältnis zu deren Wahlergebnissen? Und da konnte man eben sehen, dass die AfD wahnsinnig wenig in diesen Talkshows eingeladen ist, aber natürlich mit 24% in der Bundestagswahl hervorgegangen ist. Gleichzeitig die SPD im Vergleich zu dem, genau, wie sie gewählt wurde, total überrepräsentiert ist in den Talkshows. Und hat das in irgendeine Richtung das verändert? Nee, das ist so nicht. Und deswegen glaube ich, die Illusion zu sagen, man entzaubert sie im Fernsehen, dann wird sie auch niemand wählen, oder man gibt ihnen eine Bühne, dann werden sie ganz viele wählen. Ich glaube, leider, diese Macht haben Talkshows nicht.
Aber kann es den Effekt von Normalisierung haben, also einen ähnlichen Effekt, wenn jetzt Unionsparteien in Sachen Migrationspolitik relativ viele Punkte übernehmen, dann führt das ja schon dazu, die AfD auch zu normalisieren, wenn andere die Forderungen übernehmen, wenn sie irgendwie regelmäßig in Talkshows sitzen, dann wirkt das ja schon wie eine in Anführungsstrichen normale Partei, was es nicht ist.
Genau, und die AfD ist dann ein gleichberechtigter Partner im Diskurs, was man zum Beispiel aber mit einer gesichert rechtsextrem eingestuften NPD niemals gemacht hätte. Und das bleibt ja so ein bisschen, ne? Die AfD pöbelt gegen das gesamte Spiel, fault eigentlich auf dem Spielfeld, aber darf trotzdem weiter mitspielen. Also
Das stimmt, aber ich frage mich,
genau, ist ein Dilemma, aus dem man nicht rauskommt.
Das ist ein totales Dilemma, weil bei Mioska kann man darüber, oder sagen wir mal, bei diesen großen Talkshows, bundesweite Ausstrahlung und so, aber was ist mit den Wahlarena vom MDR, die wahrscheinlich im August laufen wird vor der Sachsen-Anhalt-Wahl? Will man die machen ohne Siegmund? Das wäre doch total lächerlich. Also ich meine, genau, ich will nicht sagen, wir sind denen das schuldig, wir müssen die einladen, aber man kann doch nicht den einladen, der sehr wahrscheinlich, wo auch immer er landen wird, aber sehr wahrscheinlich diese Wahl gewinnen wird mit großem Abstand und dann so zu tun, zu sagen, mit dem reden wir nicht, ich finde, dann macht man sich irgendwie lächerlich als Medium. Also als Öffentlich-Rechtliches. Dass wir als Taz keine Wortlaut-Interviews von AfD-Politikern drucken, finde ich weiterhin total richtig, weil Print-Interviews werden autorisiert, werden fünfmal durchgesprochen und so. Das kann man überhaupt nicht kontrollieren. So, dabei müssen wir unbedingt bleiben. Aber ich glaube, der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht da eben vor einer anderen Aufgabe.
Auch wenn es halt Ziel ist, als den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuschaffen, das gehört zu dem Dilemma und zu den Widersprüchen, die man dann aushalten muss. Ja?
Stichwort Entzauberung, was medial vielleicht nicht so funktioniert. Also es gab ja immer wieder die Hoffnung, dass sich die AfD selber zerlegt durch ihre Machtkämpfe. Du hast gerade gesagt, ziemlich sicher, gehst du davon aus, dass sie in Sachsen-Anhalt die Wahlen relativ haushoch gewinnt? Ist es trotz dieses Machtkampfes, können da die Chancen nicht gesunken sein? Oder ist das jetzt so ein leerer Hoffnungsanker, an dem man sich so klammert, wenn man denkt, wenn politisch so wenig gegen die bewirkt werden kann, sollen sie es bitte selber?
Muss vielleicht David beantworten. Ich glaube, du bist zumindest geografisch am nächsten dran.
Ja, geografisch hier. Genau, aus Leipzig würde ich erstmal sagen, es ist noch ein Stück hin bis zur Wahl. Und ich finde, wir hatten es ja vorher schon gesagt, Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat, der ist jetzt von diesem Zetternwirtschaftsvorwurf ja konkret betroffen. Sein Vater arbeitet auch für einen Bundestagsabgeordneten und kriegt da einen guten vierstelligen Betrag jeden Monat, laut Medienberichten. Und dass die AfD aber ein gutes Ergebnis abschneidet. Ich glaube, das stimmt, das lässt sich einfach nicht wegreden, weil sie hat eine Kernwählerschaft, der ist das, glaube ich, komplett egal, was für Skandale es gibt. Die setzen trotzdem die Hoffnung darin, dass die AfD ihre autoritäre nationale Politik umsetzen wird. Und da hat ja auch, weiß ich nicht, bei der Europawahl, der Spitzenkandidat war auch in einem Riesenskandal eigentlich drin, der hatte, ist ja mittlerweile gerichtlich auch bestätigt, einen chinesischen Geheimagenten, weiß ich, im Büro, der fleißig mitgeschrieben hat. Und das hat der AfD jetzt auch nicht so geschadet, würde ich sagen. Ich weiß nicht, Gerrit, gibt's so, wie siehst du das?
Genau, diese Europawahl war auf jeden Fall, danach hatte man so das Gefühl, die können eigentlich machen, was sie wollen. Wobei so Korruptionsnetzwerke hatten wir da noch nicht. Die hat es natürlich früher auch schon mal gegeben. Aber was man schon sagen muss, ist, in den letzten Jahren gab es zwar auch viel Streit und auch internen Streit, aber der wurde nicht so vehement öffentlich ausgetragen, wie es noch in der Ära Meuthen war und auch davor. Und da gab es ja wirklich Parteitage, die komplett eskaliert sind und wo sozusagen auf offener Bühne der politische Mord inszeniert wurde. Diese Zeiten sind so ein bisschen vorbei. Das liegt, glaube ich, auch an Chrupalla und ich glaube vor allen Dingen auch an Chrupalla, der immer darauf gedrängt hat, alle Streits oder alle Streitigkeiten möglichst intern zu klären. Klappt natürlich jetzt auch nicht immer und gerade an diesem Punkt hier ist es ganz gründlich schiefgegangen. Also, ja.
Chrupalla hat jetzt ja auch in diesem Gespräch mit Mioska gesagt, er kann nicht garantieren, dass es da noch mehr ergibt. Das fand ich auch spannend und dass es noch schwieriger wird. Also er legte auch seine Hand nicht für ins Feuer im Öffentlich-Rechtlichen, dass da jetzt das Feind ist. Und deswegen mal gucken, wie es in Sachsen-Anhalt wird, wie viele die AfD am Ende wählen. Aber genau, was ziemlich sicher ist, es wird eine große AfD-Fraktion im nächsten Landtag in Sachsen-Anhalt geben.
Und so oder so, sage ich mal, sind wir Demokraten und Demokratinnen ja auch nicht fein raus, wenn sie am Ende doch nicht bei der furchtbaren absoluten Mehrheit von 40%, 42% oder was zwischendurch so im Raum stand, wenn sie da nicht landen, also selbst wenn sie, sagen wir mal, nur bei um die 30 landen, ist es eine Katastrophe, weil man sieht ja in Thüringen, in Brandenburg und so, was diese Verhältnisse mit den starken AfDen bedeuten, nämlich Regierungsbildung wird schwer bis unmöglich, zerlegt sich bei jedem kleinen Ding, es werden irgendwelche Bündnisse geschmiedet, die nie funktionieren können. Also ich weiß gar nicht so richtig, worauf man hoffen kann.
Da sind wir bei der Brandmauer, ne? Die ja auch ein großes Thema dieses Jahres sein wird. Ich fand es gerade sehr fatalistisch eigentlich, weil kein Skandal, den sie selber produziert, schadet der AfD. Alles nutzt irgendwie der AfD, also strategisch ist man da ja wahnsinnig in der Defensive. Also haben wir gerade den Eindruck, auch europaweit, weltweit, diese Rechte ist so dermaßen auf dem Vormarsch, dass da gar nichts mehr zu tun ist, oder?
Würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass es schon auch so Konjunkturen gibt und wir haben einfach extrem starke Krisen gehabt in den letzten Jahren. Wenn man sich es genau anguckt, wann die AfD hochgegangen ist, die dümpelte ja ewig lange nach der Corona-Krise bei so 10-12% bundesweit, im Osten natürlich auf ein bisschen höherem Niveau, aber dümpelte da auch. Das ging los mit dem Ukraine-Krieg beziehungsweise eigentlich der ansteigenden Inflation und den Preisen, als sozusagen diese Krise im Portemonnaie der Leute ankam und dass so Krisenzeiten Verschwörungszeiten sind und einfachen Weltbildern und Erzählungen Vorschub leisten, ist ja eigentlich auch historisch sehr gut belegt. Und ich glaube, wenn, ich meine, die Weltlage bietet jetzt in der Hinsicht keinen Optimismus, aber trotzdem muss auch die AfD diese Meinungsumfragen erstmal auf die Straße bringen und ihr Wählerpotenzial mobilisieren. Und dass sie das gerade nicht besonders gut machen, das spricht schon dafür, dass es nicht ganz so schlimm werden muss. Und das sollte man nicht vergessen. Ich würde sagen, man muss nicht fatalistisch drauf gucken.
Mich freut es total, dass ausgerechnet du das so siehst, weil du dich den ganzen Tag mit der AfD beschäftigst und nicht immer denke, da muss man doch wahnsinnig fatalistisch sein und so. Aber ich meine, wir haben ja im letzten Jahr auch gesehen, auch in den USA, in New York, Soran Mamdani, überwältigender Sieg. Die Demokraten dort sind im Aufmarsch, was das jetzt, oder sozusagen im Aufschwung, was das für die Midterm-Elections bedeutet, muss man dann gucken und so. Aber das spricht ja für deine These, Gareth, von Wellenbewegung und dass es hin und her geht. Ich hoffe, dass wir nicht irgendwann an einem Punkt kommen, wo es nicht mehr zurückgeht. Wir haben auch nächstes Jahr dann Frankreich-Wahlen und so. Das sieht auch alles gerade nicht so gut aus. Aber ich würde auch sagen, jetzt zu sagen, die Messen sind gelesen, es wird furchtbar in Sachsen-Anhalt, es wird furchtbar in Mecklenburg und überall anders auch, ist einfach viel zu früh und verkennt irgendwie auch das Potenzial, was, glaube ich, auch noch in dem progressiven Lager auch noch liegt.
Und wir haben ja auch noch Wahlen in Ungarn. Das könnte vielleicht wohl auch noch was ändern, je nachdem, wie die Sache für Viktor Orban ausgeht. Ich habe mich gefragt, man hat ja das Gefühl, international auch, dass die Rechten irgendwie sehr gut voneinander lernen. Die kopieren Strategien, die haben alle relativ ähnliche Narrative. Geht das für die linke Seite auch? Also bei den Konservativen hat man das Gefühl, da kopiert man in Sachen Migrationspolitik irgendwie die Härten und Schärfen, die gefordert werden von rechts außen. Das ist eine Strategie, die für die noch nie erfolgreich war.
Naja, ich meine, über Mamdani, den New Yorker Bürgermeister heißt es immer, der hat sich seinen Wahlkampf abgeguckt von den österreichischen und den deutschen Linken. Dann sind die deutschen Linken zu ihm hingeflogen und haben sich seinen wieder wahnsinnig skalierten Wahlkampf natürlich abgeguckt für den Berliner Wahlkampf. Ich würde schon sagen, da passiert natürlich was. Man guckt sich gegenseitig an. Die Social-Media-Strategie von linken Parteien, finde ich, ist viel besser geworden, nachdem die AfD da lange sehr viel besser war und man immer so ein bisschen neidisch auf die geguckt hat. Sieht man jetzt schon Heidi Reichenick oder Zach Polanski, der grüne Parteichef in Großbritannien. Also da passiert schon total viel. Ob es diese Art von Vernetzung gibt, wie man sie auf rechter Seite seit Jahren beobachtet und auf linker Seite jetzt einfach sehr spät kommt, das weiß ich nicht, ob das in dem Maße auch passiert.
David, Ulrich Siegmund ist ja eigentlich der TikTok-Posterboy der AfD. 600.000 Follower, sowas um den Dreh?
Also 600.000, ja, ungefähr so viel wie Sarah Wagenknecht, doppelt so viel wie Markus Söder auf TikTok hat. So
doppelt so viel. Okay, aber funktioniert das dann in einem Land, was ja eine sehr alte Bevölkerung eigentlich hat? Also damit erreicht man ja jetzt eher jüngere Menschen. Er muss ja wahrscheinlich auch noch raus in den Wahlkampf.
Ja, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Hypothesen zu. Also ich würde sagen, klar, man erreicht damit vornehmlich junge Leute, aber nicht nur junge Leute. Also es sind deutschlandweit so viele Menschen bei TikTok, ich habe es vergessen, aber im mehrstelligen Millionenbereich. Das sind nicht nur junge Menschen, das sind auch ältere. Und junge Menschen haben ja meistens auch Kontakt zu älteren Menschen und haben auch Einfluss auf die. Also zu glauben, wenn auf TikTok erreicht er nur junge Menschen und damit in Sachsen-Anhalt, dem Land mit, also im Bundesland mit dem höchsten Durchschnittsalter in Deutschland, ist, glaube ich, falsch. Ich glaube, der setzt damit trotzdem einen Ton, der setzt damit auch Themen und er geht aber ja auch trotzdem raus und er ist ja nicht nur ein geschickter TikTok-Poster dabei. Also er ist sehr charismatisch, kann gut reden, er meldet auch im Landtag sehr freie Reden, kann auch mal zwischendrin kurz austeilen. Der ist nicht nur erfolgreich auf TikTok, glaube ich. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und auch in seinem Heimatort ist der einfach schon beliebt, würde ich jetzt fast sagen. Oder ich würde sagen, er ist in seinem Heimatort beliebt. Der ist auch in Sachsen-Anhalt bei vielen Leuten beliebt. Der kommt als Mensch rüber, der irgendwie einer von uns ist. Zitat, was ich mal gehört habe. Ja, ich denke, der kann auch Wahlkampf einfach so machen.
Hast du denn jetzt eigentlich wahrgenommen, dass der was an seinem Social-Media-Auftritt verändert? Postet er weniger?
Er hat ja ich glaube, zwei Videos, als ich das letzte Mal geguckt habe, waren es zwei Videos konkret dazu veröffentlicht. Das eine war, da hat eine Frontal, also vom ZDF im Magazin Frontal, die Anfrage im Video zerknüllt und hinter sich geworfen. Da hat er auch das, was ich vorher schon zitiert habe, gesagt, natürlich stelle ich Familie an, die sind ja, denen kann ich vertrauen, sonst niemand. Und ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass er anders wirkt, weniger souverän als sonst. Das kann aber auch wirklich einfach nur ein subjektiver Eindruck von mir sein. Er wirkt schon ein bisschen eher angegriffen als bei dem Video, was er eine Woche vorher gepostet hat, wo es um die Kritik gegen das Wahlprogramm ging. Da wirkte er ein bisschen lockerer. Es ist schärfer im Ton auch gewesen als bei dem anderen Video. Und da hat er jetzt noch ein Video gepostet, auch wo es um diese Vetternwirtschaft geht. Er hat noch ein Video gepostet, in dem es auch um die Vetternwirtschaft geht. Und da sagt er, spinnt er so ein orchestrierten Angriff gegen die AfD. Ja, also es geht so ein bisschen ins Verschwörungstheoretische, dass es geheim V-Männer, glaube ich, sagt er, bei der AfD gab. Und das wirkt für mich alles auch ein bisschen absurd. Ja, das ist ja auch nur meine Wahrnehmung. Es kann auch sein, dass es für Wählerinnen ganz anders ankommt. Und jetzt fand ich es wiederum ein bisschen überraschend, dass er jetzt seitdem nicht mehr so viel gemacht hat.
Also es ist schon eine Defensive. Ich weiß auch, dass im Bundesvorstand auf jeden Fall kritisch angesprochen wurde, dass er diese Anfrage einfach zerknüllt hat und hinter sich geworfen hat.
Das steht auch in diesem Brief drin, den die AfD-Bürgerinnen geschrieben haben, die Mitglieder, die jetzt besorgt waren, was denn jetzt mit dieser Vetternwirtschaft ist und die vom Bundesvorstand wollen, dass der was macht.
Der Boten-Bundesvorstand macht übrigens nichts. Also beziehungsweise einer hat sich angeboten als Vermittler und das ist mal wieder Kai Gottschalk.
Aber der hat doch versucht, auch in Nordrhein-Westfalen beim zerstrittenen Landesverband zu vermitteln. Und seitdem ist da der völkische Flügel so stark wie nie, oder?
Ja, genau. Mit Erfolgsaussichten ungewiss.
Das ist aber jetzt kein schöner Abschluss. Wenn wir nochmal zum Abschluss überlegen, wo steht sie jetzt dieses Jahr vor diesen ganzen Landtagswahlen? Also nah an der Macht, gesellschaftlich fest verankert, aber auch nicht so nah an der Macht, wie wir es vielleicht denken. Also man hat ja tatsächlich seit Jahren jetzt bei jeder Wahl immer irgendwie diesen angstvollen Blick, wie lang wird der blaue Balken. Es wird tatsächlich, Anna, du hast es ja auch schon gesagt, es wird für die anderen Parteien ja auch immer schwieriger, dagegen zu halten. Das ist ja auch, einerseits kann dadurch die AfD das Opfernarrativ, alle verschwören sich gegen uns und halten uns vom Regieren fern. Für die anderen Parteien ist es aber auch vielleicht inzwischen, es wirkt halt wie Schwäche, wenn immer mehr Parteien, die eigentlich nicht zusammenpassen.
Also ich würde sagen, die AfD ist extrem kraftstrotzend in dieses Jahr reingegangen, weil es auch ein sehr gute Jahre hinter ihr liegen. Aber es zeigen sich halt Risse. Und diese Selbstgewissheit, die hat, ist auf jeden Fall beschädigt, würde ich sagen. Noch dazu kommt, dass in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz der Wahlkampf, hat man zumindest so den Eindruck von weiter weg, nicht so viel Werf entwickelt hat. Ich glaube, dass in Baden-Württemberg die AfD am Ende auch vielleicht auf dem dritten Platz liegt, anstatt auf dem angestrebten zweiten, vielleicht sogar unter 20%. Das wäre auf jeden Fall schon eine Niederlage, obwohl es ein Rekordergebnis wäre, muss man auch dazu sagen. Also sie kommt halt von einem hohen Niveau. Aber ich glaube dennoch, dass diese Selbstgewissheit schon Risse hat und das ist ja vielleicht eine hoffnungsvolle Aussicht.
Ich hätte vor 2 Wochen noch gesagt, ich sehe sie, mir fehlt die Fantasie, gerade für Sachsen-Anhalt mir vorzustellen, wie das funktionieren soll. Also ob sie wirklich an diese absolute Mehrheit kommt, da habe ich Zweifel. Aber mir fehlt wirklich die Fantasie, wenn sie bei ein paar 30% landet. Sven Schulze irgendwie kurz dahinter, aber zu wenig, um mit SPD oder vielleicht einer einigermaßen starken Linken in Sachsen-Anhalt zu regieren.
FDP und Grüne kratzen an der 5%-Hürde.
BSW wahrscheinlich genauso. Also das wird wahnsinnig kompliziert. Und da muss ich schon sagen, habe ich Sorge, wie doll die sachsen-anhaltinische CDU wirklich steht. Also dass die Bundes-CDU da steht, das habe ich momentan das Gefühl. Darauf würde ich jetzt hoffen. Wie doll das in Sachsen-Anhalt der Fall ist, da bin ich mir nicht so sicher. Und
es gibt ja auch immer wieder Annäherungen auf kommunaler Ebene und es genau. Gab auch Vorstöße.
Sven Schulze hat jetzt ja gesagt, hat sehr genau, eindeutig
der Nachfolger
gesagt,
von Haseloff. Das war jetzt ja auch ein plötzlicher Wechsel.
Genau, das war zu spät, das war verstolpert, das war total ärgerlich, dass das so passiert ist. Trotzdem hat er jetzt noch ein bisschen Zeit, kann noch Bekanntheit bekommen. Niemand kennt oder kaum jemand kennt ihn in Sachsen-Anhalt. Das kann sich noch ändern. Trotzdem, ich glaube, an einer starken AfD, wie auch David sagt, kommt man nicht vorbei. Und was das dann für die Regierungsbildung bedeutet, finde ich wirklich total schwierig.
David, an dich noch die Frage. BSW, wir gucken bei der Brandmauer immer auf die CDU, müssen wir, sie haben es bei der Bundestagswahl nicht in den Bundestag geschafft, aber müssen wir bei den ostdeutschen Landtagswahlen auch unter dem Stichwort Brandmauer auf das BSW schauen? Da gab es ja durchaus Äußerungen, die einen skeptisch gemacht haben.
Ja, ich glaube, in Sachsen-Anhalt ist das ein spannender Punkt. Vielleicht nochmal zur Einordnung. Bei der Bundestagswahl hat das BSW in keinem Bundesland prozentual so viele Stimmen bekommen wie in Sachsen-Anhalt. Aber in den Umfragen ist sie eben, Anna hat es ja gerade schon gesagt, auch eher bei der 5%-Hürde. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Also das BSW leidet ja einfach massiv darunter, dass sie es nicht in den Bundestag geschafft haben. Und das macht sich auch in Sachsen-Anhalt bemerkbar. Plus intern gibt es einfach auch ein bisschen einen Streit darüber, wie es eben weitergehen könnte, wenn man im Landtag landen sollte. Also alles ganz hypothetisch, aber um da einfach nochmal kurz auf Stand oder einmal den Stand der Dinge zu rekapitulieren. Es gibt zwei Landesvorsitzende, die sehr stark an der Linie von Sarah Wagenknecht festhalten und die besagt ja am Ende, wir wollen eine andere Partei sein, wir wollen auch was verändern, so eine Art, und deswegen werden wir keiner Koalition beitreten, nur um die AfD zu verhindern. Innerhalb des Landesverbands gab es aber Stimmen, die da anderer Meinung waren. Auch innerhalb des Parteivorstands gab es Stimmen, die gesagt haben, na ja, aber vielleicht könnten wir ja auch so eine konstruktive Regierung oder so einer Regierung beitreten wie in Thüringen, die ja nicht ganz im Sinne von Sarah Wagenknecht, aber ihren eigenen Zielen verfolgend irgendwie die Regierung in der Regierung dabei sind. Und beim letzten Landesparteitag wurden dann diese Vorstandsmitglieder in Sachsen-Anhalt alle abgesägt. Und ich denke, in diese Richtung wird sich jetzt dieser Verband auch weiterhin entwickeln. Also das hat auf jeden Fall auch Mitglieder gekostet. Es gab viele Leute in Sachsen-Anhalt beim BSW, die das nicht gut fanden. Und so viele Mitglieder sind in anderen Ländern doch nicht. Das heißt, das wird auch vermutlich WählerInnen gekostet haben. Plus, es gibt auch viele, die einfach sehr enttäuscht sind, dass sie immer noch nicht Mitglied sein können, weil das einfach mit der Mitgliederaufnahme immer noch dauert. Ja, also ob das BSW ineinander kommt, halte ich für noch nicht sicher. Wenn es reinkommt, dann ist es, glaube ich, keine stabile Partei gegen die AfD. Zumindest werden die nicht einer Regierung beitreten, um die AfD zu verhindern. Da bin ich mir schon sehr sicher.
Wir sehen weiter, wenn die Wahlen in Westdeutschland erstmal gelaufen sind, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Vielleicht kann man sich dann auch fragen, wie sehr die Annäherung Ost-West denn tatsächlich auch ist und wie es mit der Frage der politischen Mitte so bestellt ist. Und dann wird es entscheidend mit Blick auf die AfD ab dem Herbst, wo aber vielleicht Berlin ein Lichtblick sein könnte, wo ja auch noch gewählt wird. Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Eva-Lotte Andrea für die Redaktion. Fragen gern an bundestalk@taz.de. Teilt uns in sozialen Netzwerken. Und wenn ihr Geld übrig habt, dann bitte an Taz zahlig. Bleibt uns gewogen.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht. Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.